Kupot, der Wissenschaftspodcast der Historischen Kommission zu Berlin. Geschichte aus erster Hand.
Hallo und herzlich willkommen zu Hikupot. Mein Name ist Ellen Franke und ich begrüße Sie sehr herzlich zu einer neuen Folge unseres Podcasts. Heute widmen wir uns der Stadt Jüterbog, einer Kleinstadt ca. 80 Kilometer südwestlich von Berlin im Land Brandenburg gelegen. Die Stadt feiert in diesem Jahr ihre 850-jährige Stadtgeschichte, denn Erzbischof Wichmann von Magdeburg verlieh ihr 1174 das berühmte Magdeburger Stadtrecht. Aus diesem Anlass wollen wir uns im heutigen Podcast den stadtrechtlichen Vorgängen im sogenannten hochmittelalterlichen Landesausbau des 12. Jahrhunderts widmen. Und dafür haben wir einen der renommiertesten Rechtshistoriker Deutschlands gewinnen können, Professor Dr. Heiner Lück. Herr Professor Lück, ich begrüße Sie sehr herzlich.
Ich Sie auch. Schönen guten Tag.
Sie gehören zu den bekanntesten und produktivsten Forschern auf dem Gebiet des Sachsenspiegels sowie des Magdeburger Rechts und haben von 1994 bis 2019 an der Martin-Luther-Universität in Halle-Saale gelehrt. Sie waren Inhaber des Lehrstuhls Bürgerliches Recht, Europäische, Deutsche und Sächsische Rechtsgeschichte. Zwei Rufe, zunächst an die Universität Greifswald sowie später an die Universität Passau, lehnten sie ab, um weiter in Halle wirken zu können. Zahlreiche Arbeiten zum Sachsenspiegel, zum Magdeburger Recht, zur Wittenberger Universität respektive natürlich zur Juristenfakultät sowie zur kursächsischen Gerichtsverfassung sind ihrer Feder entsprungen. Als ordentliches Mitglied der Sächsischen Akademie der Wissenschaften sowie der Historischen Kommission für Sachsen-Anhalt leiteten und leiten sie bedeutende rechtshistorische Editions- und Forschungsprojekte, unter anderem das Vorhaben, das sächsische magdeburgische Recht als kulturelles Bindeglied zwischen den Rechtsordnungen Ost- und Mitteleuropas. 2002 erhielten sie den Eike-von-Repko-Preis der Stadt Magdeburg und der Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg. 2018 wurden sie von der Sächsischen Akademie der Wissenschaften zu Leipzig zum Mitherausgeber der Reihe Wellen und Forschungen zur sächsischen und mitteldeutschen Geschichte gewählt. Nicht zuletzt sind sie korrespondierendes Mitglied der Nationalen Andalusischen Akademie für historisch-juristische Wissenschaften zu Cordoba. Herr Lück, möchten Sie zu Ihrem Werdegang vielleicht noch 2, 3 Sätze ergänzen?
Ja, das möchte ich gern. Vielen Dank zunächst für die wohltuende Vorstellung. Ich möchte Folgendes sagen hier an dieser Stelle. Erstens, ich verdanke sehr viel meinem akademischen Lehrer Rolf Lieberwirth, der mich frühzeitig auf dieses wunderbare, auch international relevante Themenfeld Sachsenspiegel und Magdeburger Recht aufmerksam machte und mich dort einführte. Ich hatte das Glück, das fruchtbar machen zu können und weiter beforschen zu können. Zweitens möchte ich der Sächsischen Akademie der Wissenschaften zu Leipzig und der Union der Deutschen Akademien der Wissenschaften sehr, sehr danken für die Ermöglichung, ein Langzeitprojekt an der Leipziger Akademie zu betreiben, was sich, wie Sie schon gesagt hatten, mit der Verbreitung des sächsisch-magdeburgischen Rechts in Ostmitteleuropa, vor allen Dingen auch mit den sprachwissenschaftlichen Implikationen zu befassen.
Wunderbar, vielen Dank. Und damit sehen wir wieder, dass wir den Experten eingeladen haben. Ich freue mich sehr auf das Gespräch und wir steigen in die Inhalte ein. Wir wollen uns am Anfang dem Magdeburger Stadtrecht widmen, denn die Jüterbogener Privilegierung von 1174 reiht sich als ein sehr frühes Beispiel einer Übertragung des Magdeburger Rechts ein in den hochmittelalterlichen Landesausbau. Dieser Landesausbau erfasste in der zweiten Hälfte des 12. Jahrhunderts auch das Gebiet zwischen Elbe und Oder. Westeuropäische, christliche Siedler aus Flandern hatten sich in Jüterbog niedergelassen. Örtlichkeitsnamen weisen darauf hin. Erzbischof Wichmann von Magdeburg, diesem äußerst interessanten Geistlichen, werden wir uns gleich noch etwas näher zuwenden, hatte diesen Neusiedlern sowie allen Jüterbogern das Magdeburger Stadtrecht verliehen. Von der aktuellen rechtshistorischen Forschung wissen wir, dass es das Magdeburger Recht als ein Prototyp oder eine Urfassung oder ein Modell nicht gab. Gleichwohl existierten Grundpfeiler, auf denen das Magdeburger Recht ruhte, wie zum Beispiel der Dualismus von Rat und Schöffen als städtische Gremien, die Befreiung des Bürgers von den grundherrlichen Pflichten, der Schutz des Besitzes sowie die freie wirtschaftliche Entfaltung, nur um die zentralsten Kernelemente zu nennen. Diese Eigenschaften machten die Attraktivität dieses Rechtes aus. Herr Lück, nehmen Sie uns doch mit in die Stadt Magdeburg des 12. Jahrhunderts und schildern Sie die zentralen Elemente des Stadt- bzw. Marktrechts, das sich an der Elbe entwickelte. Warum war das Magdeburger Recht für die sich entwickelnden städtischen Gemeinwesen so attraktiv?
Das ist eine komplexe Frage. Wie nicht anders zu erwarten, haben wir nur ungenügende Antworten darauf. Aber es gibt natürlich einige schriftlich, urkundlich verbriefte Angaben und natürlich auch Hinweise und Belege aus der siedlungsgeschichtlichen, ortsnamenskundlichen Forschung, aus der Archäologie und so weiter. Ich möchte mich beziehen auf eine der wichtigsten frühen Urkunden, die dem Magdeburger, die dem werdenden Magdeburger Recht gewidmet ist. Das ist auch an dieser Stelle nicht überraschend. Es ist jene Urkunde, die der schon erwähnte Erzbischof Wichmann von Magdeburg im Jahre 1188 für die Stadt bzw. die Bürgerschaft von Magdeburg ausstellte. In dieser Urkunde kann man erkennen, dass es in der Stadt Magdeburg Rechtsnormen gab, die von dem Recht des umliegenden Landes, also des Gewohnheitsrechts, welches wenige Jahrzehnte später im Sachsenspiegel Landrecht aufgeschrieben worden ist, abwich. Das ist sozusagen ein Beleg, um zu zeigen, dass es so etwas wie ein, Anführungsstriche Stadtrecht schon gab, ohne dass das zu diesem Moment schon so hieß oder in sich durchgebildet und systematisch entwickelt war. Diese Urkunde belegt eine Abweichung der rechtlichen Regelungen in spezifischen Angelegenheiten, zu der wir gleich kommen werden, im Verhältnis zu dem ringsum geltenden Landrecht. Dieses Wichmann-Privileg, wie es auch bezeichnet wird, also genauso wie die schon erwähnte Urkunde für Jüterbock etwa von 1174, beinhaltet im Kern folgende Vorrechte für die Magdeburger Bürger, das heißt Handwerker und Kaufleute, die hier ansässig waren und auch durchzogen, ganz wichtig. Ich will es kurz nummerieren und referieren. Erstens ging es um den Verzicht auf überkommene Prozessformalitäten, die ziemlich bekannte Ware, die auch in der Jüterbocker Urkunde und in mehreren anderen vorkommt. Ware ist ein nicht-lateinisches Wort, es steht für Gefahr, nämlich für Prozessgefahr und sagt aus, also die Beseitigung dieser Ware, dieser Prozessgefahr, sagt aus, dass es bei einem Gerichtsprozess also nicht mehr darauf ankommen kann, dass man den Prozess verliert oder gewinnt oder überhaupt durchführen kann, wenn etwa sprachliche Regeln verletzt werden oder bestimmte Gebärden nicht vollzogen werden. Sie wissen, dass das mittelalterliche Gerichtswesen und vor allen Dingen der mittelalterliche Prozess also sehr von sprachformalen und symbolischen Handlungen begleitet waren, die nicht bloß Beiwerk waren, sondern konstitutiv für die Gültigkeit bestimmter Rechtshandlungen aussagen. Also das beseitigt Erzbischof Wichmann, sagen wir ruhig mal, im Stadtrecht von Magdeburg, sodass also hier eine schnellere Prozessführung, an denen die Kaufleute und die Bürger, die Handwerker interessiert waren, vonstatten ging. Das ist ganz entscheidend, was eben auch andere verwandte Urkunden auch so zeigen. Zweitens, die Urkunde von Wichmann beinhaltet auch so etwas, was wir heute vielleicht als Anfänge eines Individualstrafrechts bezeichnen würden. Bis 1188 oder kurz davor war es so gewesen, dass etwa der Vater eines Sohnes für Tötungsdelikte mithaftete, also im Sinne einer familiären Mit- oder Gesamthaftung. Das wird 1188 abgetrennt und es wird laut Wichmann-Privileg nur noch der Akteur, also der vermutliche Täter, verantwortlich gemacht. Drittens wird geregelt, dass Straftaten bzw. die Täter gleichermaßen prozessual und materiell rechtlich gleichgestellt behandelt werden, unabhängig davon, ob sie auf frischer Tat bzw. auf handhafter Tat, wie das hieß, ertappt worden sind oder eben später erst ergriffen worden sind. Das ist ganz wichtig, weil das Ergreifen auf handhafte Tat andere Prozessfolgen hatte, nämlich ungünstigere, als die erst geflohen waren und dann ergriffen worden sind und vor Gericht gebracht worden sind. Es wird also hier eine Gleichbehandlung statuiert von Missetätern, unabhängig davon, ob sie bei handhafter Tat oder später ergriffen wurden. Das ist auch also eine Rationalisierung des Rechtes, hier eben des Rechtes, des Strafrechts und Prozesses in der Stadt. Viertens und vorläufig letztens ging alles um eine zügige Durchführung von Gerichtsverfahren ohne Verzögerungsnachteil für anberaumte Reisen. Es werden in dem Privileg genannt Pilgerreisen, aber auch Handelsreisen, also wörtlich causam negotiandi, also aus Gründen des Geschäftsreisens und Verkehrs, sollten die Prozesse, wenn sie aufkommen, zügig geführt und beendet werden. Das sind alles Vorteile gegenüber dem Landrecht, die jetzt mit diesem Privileg zunächst in Magdeburg geregelt werden. Und vor diesem Hintergrund kann man schon sagen, aufgrund der erhaltenen schriftlichen Überlieferung ist das so etwas wie ein, sagen wir mal, erster Meilenstein in der frühen Geschichte des Magdeburger Stadtrechts. Was die weiteren Dinge betrifft, jetzt muss man auch deutlich sagen, das wissen wir nicht, weil, das muss man immer voraussetzen, nur das geregelt worden ist, was ganz wichtig, aktuell und existenziell war, aber nicht das, was nach dem bisherigen Gewohnheitsrecht funktionierte und nicht Gegenstand großer Interessenkonflikte war.
Ja, vielen Dank für diesen Einblick in die zentralen Elemente des Magdeburger Stadtrechts, wie sie 1188 für Magdeburg verschriftlicht worden sind, vor allem auch zu den strafrechtlich relevanten Inhalten. Einige dieser Elemente, beispielsweise die Aufhebung der Ware, existierten aber bereits früher, wie unsere Jüterburger Urkunde beweist. Darauf werden wir später detaillierter nochmal eingehen. Zunächst möchte ich mit Ihnen den Urkundenaussteller, Erzbischof Wichmann von Magdeburg, näher unter die Lupe nehmen. Er stellte sowohl 1174 als auch 1188 diese beiden Urkunden aus. Mit Erzbischof Wichmann von Magdeburg treffen wir einen Geistlichen an, der den Ausbau seines weltlichen Herrschaftsbereichs unter sozialen und wirtschaftlichen Gesichtspunkten in besonderem Maße vorantrieb. Wir finden ihn unter den sächsischen Großen der Zeit als Konkurrent, aber auch als Unterstützer. Und auf der großen päpstlichen Bühne war er eine wichtige Figur. Vielleicht könnten Sie uns diesen sächsischen Hochadligen, der bis zu seinem Tod 1192 40 Jahre lang dem Erzbistum Magdeburg als Kirchenfürst vorstand, ganz kurz charakterisieren? Auch sollten wir für unsere Hörerinnen und Hörer erläutern, weshalb ein Erzbischof weltliche Siedlungspolitik betrieb bzw. betreiben konnte.
Vielen Dank. Also zu Wichmann. Ich möchte noch etwas voranstellen. Ein Faktum, mit dem Sie eingeleitet haben, diesen Abschnitt. Wir sprachen über 1188, aber Jüterburg 1174 ist eben früher einige Zeit. Man kann diese zeitliche Differenz gut auflösen, indem man sagt, also der Verweis der Urkunde für Jüterburg 1174 auf die in Magdeburg bestehenden Rechtsnormen und Rechtsgewohnheiten zielt eben auf das nicht aufgeschriebene Recht, das also in Magdeburg schon offenbar weit vor 1188 angewendet wurde. Und man musste offenbar in Jüterburg, jedenfalls, sagen wir mal, die Eliten oder die sich herausbildenden Eliten, was damit gemeint ist, sodass erst 1188 etwas aufgeschrieben worden ist und vom Stadtherrn rechtlich gesichert worden ist, was es vorher gab. Und insofern stimmt das dann wieder mit dieser kurzzeitigen Differenz von einigen Jahren. Zu Wichmann will vorausschicken, dass die Dinge, die wir hier vor allen Dingen auch aus landesgeschichtlicher, kirchengeschichtlicher, kulturgeschichtlicher, landeskundlicher Sicht besprechen, Landesausbau und die Akteure und so weiter. Ein sehr verrechtlicher, komplexer Prozess war. Ansonsten könnte ich nicht viel sagen. Aber das Recht ist natürlich eingebettet in bestimmte Dinge und hier in unserem Metier, vor allen Dingen in die Siedlungsgeschichte. Ohne diese kann man kaum Gerichtsverfassungsstrukturen und so etwas erklären. Nun aber zu Wichmann. Sie haben das schon anmoderiert. Er ist einer der bedeutenden hochadligen Vertreter auch des Landesausbaus, um den es ja geht, aber nicht nur. Sie hatten das auch schon angedeutet. Er spielt eine erhebliche Rolle auch in dem, ja, nicht ganz so unkomplizierten Verhältnis der beiden Universalgewalten, also Kaiser und Papst, sodass man das ein bisschen sortieren könnte. Ich möchte kurz etwas sagen zu seiner Herkunft und seinem Werdegang, denn ganz kurz ein paar Worte zu dieser, sagen wir mal, Reichs- und Universalkirchenrechtlichen Aktivität. Dann könnte man was sagen zum Landesherr und damit also auch zum Landesausbau. Zunächst was Persönliches, man weiß nicht viel. Sicher ist, dass er ein geborener Graf von Seeburg ist. Seeburg am Süßen See zwischen Halle und Eisleben. Die überbaute Burg ist noch da, aber von den Dingen des 12. Jahrhunderts sieht man da natürlich nicht viel. Er muss vor 1116 geboren worden sein. Seine Mutter gehörte einem ja noch berühmteren Geschlecht an. Die Mutter Mathilde war nämlich eine Wettinerin, das heißt die Schwester des Markgrafen Konrad der Große, der 1157 gestorben ist und gemeinsam mit ihr auf dem Petersberg bei Halle begraben ist. Unser Wichmann wird eine für die Zeit wohl typische geistliche Ausbildung erhalten haben. Nahe liegt Halberstadt mit einer bekannten und mit Schrifttum der Zeit gut ausgestatteten Domschule. Das wird vermutet, er wird dann auch 1136 Domherr in Halberstadt. 1146 ist er dort Dompropst und 1149, das ist auch für das Siedlungswesen nicht uninteressant, wird er Bischof von Naumburg. Als solcher war er nämlich schon auf dem Gebiet des Landesausbaus tätig, was sein ganzes weiteres Wirken bestimmen sollte, denn einer seiner Naumburger Vorgänger hat in der Gegend von Naumburg schon Flamen angesiedelt. Das Dorf Flemmingen deutet darauf hin. Und diese Siedlung hatte Wichmann dann in seiner Amtszeit 1152 mit Vorrechten bestätigt. Er fährt als Pilger 1162 ins Heilige Land, wie das so üblich war. Es wird aus Chroniken des 13. Jahrhunderts und ein bisschen vorher schon, also fast zeitgenössisch, berichtet, dass er wohl ein dem Leben zugewandter Mann war. Er sei zu Scherzen aufgelegt gewesen. Er hat auch etwa eine Tochter des Magdeburger Dompropstes geduldet und hat das offenbar nach allem, wie man das lesen kann, ja, toleriert ist vielleicht zu viel, aber er ist damit umgegangen und hat da also keinen Konflikt darauf beschworen. Er war zu Ende seiner Lebzeit ein Mann mit erheblicher Leibesfülle, auch das ist chronikalisch überliefert und war wohl auch ziemlich stattlich groß gewachsen, denn im Jahre 2010 hat man sehr wahrscheinlich sein Grab im Magdeburger Dom gefunden und anhand des Skelettes und der relativ gut erhaltenen Beigaben, also Mitra, Ring und so weiter, aber vor allen Dingen anhand der Knochenreste, also des Skelettes, konnte man auf die Körpergröße schließen und 1,80 war zu dieser Zeit ja sehr, sehr groß. Er starb dann am 25. August 1192 in Könnern bei Halle und ist dann eben nach Magdeburg gebracht worden und wurde dort begraben. Dann zur Reichspolitik. Er wird dann 1152 zum Erzbischof von Magdeburg gewählt. befördert durch den König, also Friedrich Barbarossa, der gerade zum König gewählt worden war. Dieser Barbarossa hat auch eingegriffen in diese Wahl, er hat ihn praktisch eingesetzt, ja, was dann natürlich die geistliche Universalmacht auf den Plan rief, dass es da Streitigkeiten gab. 1154 hat er das Pallium dann aber vom Papst Anastasius IV. Erhalten. Kurz nach seiner Wahl bzw. Einsetzen hat er von Barbarossa die Regalien erhalten, also die weltlichen Herrschaftsrechte in Bezug auf seine Würde. Und wir sehen dann hier jetzt schon, was wichtig ist. Sie hatten das angedeutet, das Verständnis zwischen Erzbistum und Erzstift. Erzbistum ist die geistliche Kompetenz mit ihrer ganzen Reichweite, während das Erzstift sozusagen der materielle Besitz ist, über den er, also hier im Falle unser Erzbischof, solche Rechte ausübt wie jeder weltliche Fürst. Und in dieser Funktion wird er dann eben auch im Landesausbau sehr aktiv. Er gilt auch als Vermittler laut chronikalischer Überlieferung, um das abzukürzen. Es gab Riesenkonflikte in diesen 1170er Jahren, also Stichwort Schlacht bei Legnano, Barbarossa gegen die oberitalienischen Städte verloren. Wichmann war einer der Beteiligten mit einem Kontingent an dieser Schlacht. Aber was vielleicht noch viel wichtiger ist, ein erfolgreicher Vermittler für den sogenannten Frieden von Venedig 1177, die diesen Konflikt zwischen Kaiser und Papst befriedete. Das ist eine herausragende, wir würden heute sagen, diplomatische Leistung. Und das vielleicht zu seinem Tätigwerden für Kaiser und Papst, nicht nur im Konfliktsinne, sondern auch im Vermittelnden. Als Landesherr war er einer der Förderer des Landesausbaus. Hier ist eben diese Unterscheidung zwischen Erzstift Magdeburg und Erzbistum Magdeburg noch einmal relevant. Ihm gelang es also, seine landesherrlichen Herrschaftskompetenzen weit nach Osten auszudehnen. Eine der bedeutendsten Erwerbungen östlich der Elbe war denn eben dieses Land Jüterbock, das er, wie die Urkunde sagt, eben zumindest vor 1174 in seinen Besitz gebracht hat und da dann eben diese Inhalte, über die wir sicherlich noch sprechen werden, festlegte. Nachdem er also Jüterbock seinem Herrschaftsbereich einverleibt hatte, hatte er die Hand ausgestreckt, so formulieren wir das jetzt einmal, nach Dahme, also südöstlich von Jüterbock, um auch hier einen solchen kleinen Herrschaftsschwerpunkt zu bilden. Und es gibt auch Anzeichen dafür, dass er weiter nach Norden wollte, nämlich in den Barnim und in den Teltow, was dann aber hier verlegt worden ist durch die konkurrierenden Askanier, also Albrecht der Bär und so weiter. Das ist dann nicht weiter gelungen. Aber im der Gesamtbetrachtung zeigt es, dass er sicher sehr engagiert hat. Er gründet 1170 das wichtige Kloster Zinna nördlich von Jüterbock. Und wie wild die Zeiten waren, zeigt, dass 1170 von den Pommern der Abt von Zinna erschlagen worden ist und auch das Kloster zerstört worden ist. Bemerkenswert ist eine Nachricht, also urkundliche Nachricht von 1196, nach welcher Wichmann offenbar ein elbisches oder überelbisches Herzogtum schaffen wollte, denn es wird ein Ducatus Transalbinus erwähnt und der damals dann schon verstorbene Wichmann wird in der Urkunde als Dux genannt. Das ist sehr bemerkenswert, was auf seine programmatischen Bemühungen sehr gut hindeutet. Ob das schon ihm selber ist, weiß man nicht, aber zumindest wurde es 1196 so gesehen. Eine wichtige Rolle spielte das Kloster Nienburg im Mittelelbegebiet, die Reichsabtei, die er also erwarb und dann aber auch mit dem großen Grundbesitz, die er wieder ausreichte, Verbündete gewann, ja, und eben eine Allianz auch von Mitstreitern in dieser konfliktgeladenen Zeit mit Askaniern und auch mit den Slawenfürsten, Pribislav Heinrich, Jaksa von Köpenick und so weiter, die er schmiedete. Er war auch zweimal, also als Landesherr und Erzbischof mit seinem König, also Barbarossa, an zwei Feldzügen in und gegen Polen beteiligt. Er stand im Konflikt mit Heinrich dem Löwen, als Herzog von Sachsen und hat also auch dazu beigetragen, dass dieser Konflikt zwischen Barbarossa und dem Löwen 1170 zunächst befriedet worden ist. Es ist bekannt dann, dass 1180 Heinrich der Löwe gestürzt wird. Das heißt, seine Lehen werden entzogen. Und auch hier hat Wichmann eine nicht bloß aggressive, konfliktgeladene Politik verfolgt, sondern auch eine vermittelnde. Zum Landesausbau. Wichmann war einer der größten Akteure. Der Superlativ, so stimmt, weiß man nicht, aber er hat sehr viel gemacht. Kann auch unterstellen, dass die urkundliche und chronikalische Überlieferung nicht vollständig seine Aktivitäten widerspiegelt. Aber was er geleistet hat, das ist enorm. Ihm verdankt man die Ansiedlung von Flamen in Pechau, rechts der Elbe, bei Magdeburg 1159. Ihm verdankt man weiter die Ansiedlung von Neusiedlern 1164 in Poppendorf, rechts der Elbe, bei Magdeburg. Dann kommt 1159, besonders interessant, Groß-Wusterwitz, südöstlich von Brandenburg. Hier sollten also Neusiedler leben nach dem Recht von Schartau, über das wir fast nichts wissen, nur dass Schartau zu Burg, also zur Stadtburg bei Magdeburg heute gehört. Und diese Siedlung ist deshalb interessant, weil sie zeigt, dass diese Ansiedlung und die Verbriefung von Rechten, die auch auf die Entwicklung einer Stadt in der Zukunft gerichtet war, nicht unbedingt immer erfolgreich waren. Diese Entwicklung bleibt stecken. Das ist ein sehr markantes Beispiel dafür. Ja, und dann kommt 1174 Jüterbock. In allen diesen Urkunden spielt eben das Magdeburger Recht beziehungsweise die Rechtsgewohnheiten der Flamen, also der Siedler, die ihre Rechte mitgebracht haben, ist auch ein wichtiger Gesichtspunkt. Das ist nur eine kleine Auswahl. Und dann gehört eben dahin auch diese Rechtsbesserung, wie wir gerne sagen, von 1188 für Magdeburg, die wir schon besprochen haben. Wichmann hat auch das Land, also seine, sagen wir mal, territoriale Machtsphäre durchorganisiert. Das ist wichtig. Er gründete mehrere Klöster, Propsteien, Stifte etwa, sodass also er auch als Kirchenfürst und Inhaber eines Hochstifts im Sinne von Landesherrschaft seine Besitzung mit einer Verdichtung der Kirchenorganisation versehen hat. Dann könnte man noch was sagen zu Wichmanns Verhältnis zu seinen Suffraganbistümern, also Naumburg, Merseburg, Havelberg, Brandenburg und Meißen, was ich hier aber nicht ausführen möchte. Aber die Aufzählung zeigt, welcher riesiger Raum das war. Ja, sein Erzbistum mit diesen genannten Bistümern und eben mit der schon bei der Gründung des Magdeburger Erzbistums 968 verbrieften Aufgabe, die Heiden östlich der Elbe und Saale zu missionieren. Das war ja so das Credo des Erzbistums Magdeburg von Anfang an, was man hierzu sagen müsste.
Vielen Dank für diese komplexen Ausführungen zu Wichmann von Magdeburg. Vor allem haben Sie ihn auch kenntnisreich als weltlichen Landesherrn in seinem Erzstift Magdeburg vorgestellt und ihn als wichtigen Protagonisten in den landesherrlich forcierten Landesausbau eingebettet. Wichmann kann zu Recht, wie Sie es getan haben, als einer der bedeutenden Förderer des hochmittelalterlichen Landesausbaus im Mittelelbe-Raum betrachtet werden. Auch haben Sie zahlreiche Urkunden, die dem Landesausbau dienten, benannt. Kommen wir deshalb vom Urkundenaussteller zum Urkundeninhalt. Im Informationsportal 100 Schlüsselquellen der Historischen Kommission zu Berlin können wir dank der sorgfältigen Editionsleistung des 2021 verstorbenen Landeshistoriker Winfried Schich den Quellentext der Urkunde studieren. Eine weitere quellenkritische Auseinandersetzung desselben Autors findet sich im Jahrbuch für brandenburgische Landesgeschichte von 2015. Wir erfahren in der Urkunde von den Freiheiten des Rechts, wie es die Magdeburger genossen, Sie haben das vorhin schon angedeutet, sowie von der Gefahr, vor Gericht zu unterliegen, wenn strenge Prozessformalitäten nicht eingehalten wurden. Auch darauf sind Sie bereits eingegangen. Darüber hinaus gibt die Urkunde Auskunft über Pläne, neue Marktorte im Land Jüterbock aufzubauen. Und nicht zuletzt gewährt sie Zollbefreiungen. Eine, Zitat Winfried Schich, beeindruckend lange Reihe von geistlichen und weltlichen Persönlichkeiten, Zitat Ende, als Zeugen beschließt diese Urkunde. Schildern Sie uns doch bitte die wesentlichen Inhalte dieses Jüterbocker Privilegs von 1174. Welche Elemente waren typisch für diese Zeit und für diese Art von Urkunden? Sie haben etliche schon angedeutet, aber vielleicht kann man es für Jüterbock noch einmal zusammenfassen.
Ja, vielen Dank. Sehr gern. Das ist ja eigentlich unser Thema. Ich möchte zunächst erwähnen, dass der sehr verdiente und zu Recht bekannte Historiker Winfried Schich, dem wir sehr verbunden sind, Sie als Schülerin noch viel mehr als ich als Rezipient, ihm verdanken wir grundlegende Erkenntnisse, die auch heute Forschungsstand sind, noch wäre so eine Einschränkung, weil er ja bis kurz vor seinem Tod 2021 Grundlegendes publiziert hat. Also auf seine Ausführungen stütze ich natürlich gern hier meine referierenden Darlegungen für unseren heutigen Zweck. Also zunächst muss gefragt werden, was sind denn typische Inhalte dieser sogenannten Lokationsurkunden oder Ansiedlungsurkunden, wie sie auch genannt werden. Also, wenn ich das so sagen darf, nach meiner Beobachtung und Erfahrung, die vor allen Dingen auf die flämische Besiedlung gerichtet waren, aber das sind also so viele, die eine gewisse Voraballgemeinerung zulassen, könnte man also sagen, typische Inhalte von Lokationsurkunden hier in unserem Raum, muss man einschränken, sind folgende. Man findet erstens fast immer die Parzellierung der zur Verfügung stehenden Ackerflächen und Zuweisungen. Auch wenn das nicht so deutlich wörtlich immer formuliert ist, aber das steckt dahinter. Also Parzellierung und Zuweisung von Ackerflächen. Zweitens, man findet regelmäßig eine gesonderte Zuweisung von Hufen, also von Grundstücken, an die Kirche und an das Dorfoberhaupt, also den Richter oder Bauermeister oder wie die unterschiedlich heißen. Schulze ist ja geläufig, ja. Das findet man. Drittens, ganz wichtig, man findet die Herauslösung der Siedlung aus der allgemeinen Gerichtsverfassung. Das war mit das Wichtigste. Also die umliegenden Gerichte der Vögte, der Grafen und so weiter hatten nach einer solchen Privilegierung für die Neusiedler da nichts mehr zu sagen, sondern das Gericht wurde selbst organisiert und selbst gehalten unter Vorsitz eines, ich nenne das mal Dorfoberhauptes. Das in der Regel nach dem Sachsenspiegel der Bauermeister, nach anderen Terminologien und Urkunden der Schulze und so weiter. Viertens. Es entsteht eine spezielle materielle und formelle Rechtsgrundlage für das jeweilige Dorf, das dann auch im Sachsenspiegel Dorfrecht heißt. Also man hat dann eben Landrecht, Stadtrecht, Dorfrecht, kirchliches Recht, Lehenrecht, also mehr Rechtskreise. Und hier haben wir eben diese Rechtsfigur des Dorfrechtes. Fünftens und vorletztens nach meiner Sammlung kann man beobachten eine Drittelung der Gerichtsgefälle, also der eingenommenen Gerichtsbußen und Gerichtsgebühren und Gelder. Da bekamen dann also regelmäßig der Dorfherr, der Gründer beziehungsweise der Auftraggeber der Gründer, da bekam 2/3 der vereinnahmten Gebühren und Gelder und der Richter vor Ort bekam für seine Tätigkeit 1/3. Das ist übrigens sehr alt, das ist auch schon karolingische Gepflogenheit gewesen, Drittelung der Gerichtsfälle. Und sechstens und letztens begegnet Abgabenbefreiung respektive Dienstbefreiung häufig für eine bestimmte Zeit, die sogenannten Freijahre in der deutschen Terminologie. Also das sind typische Inhalte solcher Lokations- bzw. Ansiedlungsurkunden. Wir kommen zu Jüterbock, die das nun sehr konkret nennt, und das ist auch einer ihrer großen Vorzüge in der Forschung, sie ist sehr aussagekräftig. Hier referiere ich gern Winfried Schich. Man kann die Hauptinhalte vielleicht wie folgt kurz auflisten und auch durchnummerieren. Erstens, Verleihung des Magdeburger Rechts im Sinne einer bestimmten Freiheit. Das Wort ist in dem Zusammenhang sehr wichtig. Also es geht um die Freiheit, dieses Magdeburger Recht zu haben und auszuüben und anzuwenden. Das ist sehr bedeutend. Zweitens, die Befreiung von der schon viel zitierten Pfarre, also Beseitigung der Prozessgefahr, die offenbar Handel und Wandel und Durchreisende belastet haben. Drittens, es soll Magdeburger Recht gelten. Ja, hat man schon. Aber als eigenes Recht in der eigenen Form steht drin im Deutschen. Ja, das ist auch noch etwas Besonderes. Das hängt dann mit Gestaltung des Rechtes und Anwendung des Rechtes und so weiter zusammen. Viertens, weitere Marktorte, wie Fora oder Villae Fori oder Villae Forensis, die im Land Jüterbock angelegt werden, also in Zukunft, sollen sich nach dem Marktrecht von Jüterbock richten. Und dieses Marktrecht von Jüterbock beinhaltete neben einer begrenzten Selbstverwaltung den Besitz eines Grundstücks, Area der Urkunde, im Marktort, welches nach freiem Erbrecht übergeben wurde. Damit verbunden war die Entrichtung feststehender Abgaben und die freie Betätigung in Handel und Gewerbe. Das war Kern des Marktrechts, könnte man sagen, so eben auch Winfried Schich zu Recht. Fünftens, dieses Recht, das heißt das Recht der Marktorte, soll die Form des Jüterburger Rechts haben. Sechstens, Kaufleute, die aus Magdeburg, Halle, Kalbe, Burg und Taucha nach Jüterbock kamen, um Geschäfte zu machen, sind von der Marktzollzahlung in Jüterbock befreit. Hier könnte man noch ergänzen, dass diese Marktzollzahlung Bestandteil des Marktrechtes ist, was jetzt hier durch diese besondere Rechtsverleihung gelöst wird. Siebtens, die Bürger von Jüterbock zahlen in den genannten Orten ebenfalls keinen Marktzoll. Achtens, ja, steht drin, es geht um Zusicherung der Sicherheit von, also Zusicherung von Sicherheit und Wohlfahrt aller, die in das Land Jüterbock gekommen sind und kommen werden. Das soll also gewährleistet werden. Diese Verpflichtung übernimmt der Aussteller, also Wichmann. Und neuntens und letztens, es geht um die Festlegung der Weiden, die Nahrungsproduktion, ganz wichtig, der Weiden, welche die Bewohner von Jüterbock, die Inkolae, beziehungsweise die neuen Zugekommenen, die Habitatores, und die Bewohner von Jüterbock gemeinsam mit den Burgleuten, den Urbani, nutzen. Also die Urkunde, das ist sehr, sehr bekannt, ist auch deshalb sehr wertvoll, weil sie unterschiedliche, ja, sagen wir mal, Einwohnersegmente des Ortes Jüterbock konkret benennt. Das sind eben die, die da wohnen, die schon immer da waren, die Inkolae, das sind die Neusiedler, die Habitatores und dann eben die Burgleute, die eben von der Burg, die ja zuerst wahrscheinlich da war, ihren Ausgang nahmen. Das ist also auch sehr, sehr aussagekräftig. Und das sind die Hauptinhalte. Sie hatten die Frage schon vorab formuliert, gibt es so etwas wie typische Dinge, die eben diese Jüterbocker Urkunde besonders auszeichnen? Ja, die gibt es natürlich. Man könnte sagen, also es sind vier, um die lange Liste etwas zu begrenzen. Ja, gibt es auch nicht. Ist ja ein kleines Schriftstück. Erstens, es wird erstmals Magdeburger Recht auf den Hauptort, die Civitas, man muss genauer sagen, die werdende Civitas, also auf die werdende Stadt, das spielt eine große Rolle, das ist alles programmatisch angelegt und war eben nicht von heute auf morgen so, ist klar. Also erstmals Magdeburger Recht auf den Hauptort Civitas eines Landes, einer Provinzia übertragen. Es gibt vorher auch solche Übertragungen, haben wir ja schon genannt, welche, das Magdeburger Recht, aber in dieser Konstellation auf einen Hauptort, der auf dem Weg zur Stadt ist in der Entwicklung, als Mittelpunkt einer Provinz, einer umliegenden Landschaft, das war etwas Neues. Zweitens, man kann sehen, eine Zuordnung von weiteren zukünftigen Marktorten mit Marktrecht zu diesem Hauptort. Und drittens, das lokale Marktrecht scheint hier deutlich als Kern des Magdeburger Stadtrechts auf. Das ist jetzt wieder eine sehr markante Aussage über das, was eigentlich das Magdeburger Stadtrecht in seiner Frühphase auch so anziehungskräftig machte. Und viertens und letztens, die Schaffung von Konstellationen zwischen einem zentralen Marktort, also hier Jüterbock, und weiteren Marktorten, die zukünftigen, sah man als taugliches Instrument für den Landesausbau an. Also Mann wäre dann hier Wichmann, ja, könnte man konkret sagen. Er hat das also so gesehen und beschreibt ja also kurz in seiner Urkunde genau diese Programmatik.
Ja, vielen Dank. Wir haben soeben viel gelernt. Wir erfuhren dank Ihrer soeben skizzierten Inhalte, die in vergleichbaren Urkunden oftmals wiederkehren, von der Programmatik, die im hochmittelalterlichen Landesausbau steckte. Speziell für Jüterbog war der Ausbau der Provinzia mit dem Hauptort Jüterbog und noch weiterer zu schaffender Marktorte angedacht. Darin wird die insgesamt zu beobachtende Dynamik des 12. Jahrhunderts erkennbar durch die Ansiedlung westeuropäischer Siedler mit ihren eigenen Rechten, ganze Landstriche wirtschaftlich neu zu strukturieren und vor allem auch sozial umzugestalten. All diese Indizien lassen den Schluss zu, dass die ostsächsischen Hochadligen planvoll vorgegangen sind. Zugleich sollten sich ihre Investitionen aber auch lohnen. Im Falle von Jüterbog scheint die Rechnung aufgegangen zu sein. Sieht man sich die Urkunde von 1159 für Groß-Wusterwitz im Havelland an, die Sie ja bereits erwähnten, mit der ebenfalls die Etablierung eines Marktorts intendiert war, so kam diese Ansiedlung über den Dorfcharakter nicht hinaus. Was lässt sich über die Entwicklung des Landes Jüterbog nun sagen? Hat sich die Intention von Wichmann, ein Netz von Marktorten zu gründen, in dem die sich noch entwickelnde Stadt Jüterbog Hauptort sein sollte, erfüllt?
Ja, denk schon. Ja, also für Jüterbog und die Provinz, ja, das umliegende Land, kann man das wohl bejahen, dass das ein Jüterbog auch selber als Zentralfunktion, wie das sich in den einzelnen, ja, sagen wir mal, kleineren umliegenden Marktorten gestaltete, müsste man sich noch einmal genau ansehen. Das war sicherlich auch alles sehr differenziert und so weiter. Es war auf jeden Fall, um das aufzugreifen, planmäßig gedacht und geurkundet, wenn wir das so formulieren wollen. Und dieser Plan, die Planung ist ja sehr gut, gerade in der Jüterbocker Urkunde, erkennbar. Es gibt Orte, bei denen der Plan, Klammer auf, normativ festgelegt in der Urkunde, Klammer zu, nicht aufgegangen ist. Groß-Wusterwitz ist genannt worden. Man kann nach den Ursachen fragen. Das bedarf auch der detaillierten Betrachtung. Hängt von Akteuren ab, hängt von natürlichen Bedingungen ab. Das hängt von, sagen wir mal, Führungsqualitäten der Gründer ab, also der Leute vor Ort, der Lokatoren, wie wir sagen. Von der Natur hängt es ab, also Wasser, Ernte, Nahrung, Raubzüge und sonst etwas. Und da hat eben Groß-Wusterwitz negative Faktoren gehabt. Das wäre dazu zu sagen. Und dann erlaube ich mir noch eine Anmerkung zu, sagen wir mal, Zentralort und weiteren Orten. Das ist also eine Beziehung, die man in dieser Zeit und ein bisschen später mehrfach beobachten kann. Also sehr bekannt ist die sogenannte Kulmer Handfeste. Das ist der Deutsche Orden 1233 im Deutschordensland. Und danach erhalten die Städte Kulm und Thorn Magdeburger Stadtrecht im Prinzip. Und in dieser Urkunde steht schon drin, wenn der Deutsche Orden also weitere Städte erobert oder gründet, dann sollen auch diese Städte dieses Magdeburger Recht haben. Das ist bemerkenswert. Also diese Urkunde zielt auf die zukünftige Entwicklung von der Herrschaft hier Deutscher Orden, man kann ruhig sagen, oktroyierte, also unfreiwillig aufgedrückte Rechtsordnung aus Magdeburg. Das ist das eine. Und dann weiß ich, dass auch ein bisschen weiter in unserer Nähe die Stadt Brandenburg auch so eine Zentralort- und Umlandorte, nennen wir die mal so, Konstellation hat. Es gibt eine Urkunde von 1197. Da wird auch Brandenburg, also Brandenburg an der Havel, das berühmte, ja, eben auch als Kaput, als Hauptstadt dieser Region tituliert, von der sich alles ableitet und alle kleinen Bächlein, also wörtlich in der Urkunde, die strömen dort zusammen. Das hat eine riesen Autorisierungsfunktion, zum Beispiel für das Recht holen, Recht suchen, also über den Schöffenstuhl von Brandenburg. Auch das ist ein Charakter von Zentralorten. Kommen wir zurück nach Jüterbog. Die Marktorte, also die in der Provinz Jüterbog liegenden Orte, hatten sich, ohne dass wir da jetzt Dokumente haben, also sich ganz sicher bei Rechtsfragen, das war das allgemeine Prinzip, bei der höherrangigen Stadt zu melden und eben von dort das Recht zu holen. Ich erinnere mich an eine Festschrift von Winfried Schich mit dem bezeichnenden Titel Zentrum und Peripherie oder so ähnlich. Das ist auch heute ein Erklärungsmodell, glaube ich, mit dem man viel verstehen kann. Also Deutscher Orden, 1233, die berühmte Kulmer Handfeste und eine Urkunde für Brandenburg noch mit dem Verhältnis von Caput und umliegenden Land für 1197 zum Nachtrag auch. In der Wichmann-Urkunde von 1174 wird Jüterbog auch als Anfang und Haupt bezeichnet. Das ist also eine verblüffende Parallelität, die eben auch zu dieser Zeit offenbar gehört.
Sehr schön. Deutlich wurde dank Ihrer Ausführungen, dass es herrschaftliche Intention war, diese privilegierten Marktorte aus den traditionellen dörflichen Rechtsgewohnheiten des Landes herauszulösen und den agrarischen Nahmarkthandel planmäßig zu fördern. Natürlich auch, um damit Steuereinnahmen zu erzielen. Der Wille der Landesherren, das Land mit Hilfe von Neusiedlern, im Falle von Jüterbog mit Flamen, den Anforderungen der Zeit entsprechend umzugestalten und die wirtschaftlich Tätigen rechtlich abzusichern, wird deutlich erkennbar. Wie hoch würden Sie den Wert der Urkunde für die brandenburgische Rechtsgeschichte des Mittelalters einschätzen? Vielleicht könnte der geografische Radius sogar noch weitergezogen werden und nach der rechtshistorischen Bedeutung für Mitteldeutschland gefragt werden.
Das Erste kann ich ganz kurz machen. Natürlich, diese Urkunde hat eine herausragende Bedeutung für die brandenburgische Rechtsgeschichte, weil sie eben konkrete Aussagen liefert. Deswegen ist sie wertvoll. In manchen Orten mag das ähnlich gewesen sein, aber da kann man es eben nicht so belegen. Dann das Verhältnis eben von Zentralort und Provinz. Ich wiederhole mich jetzt, ich weiß, aber es begeistert mich natürlich auch, ja, und Sie hoffentlich auch, Provinz und Zentralort. Und dann die konkreten Festlegungen, die man dort sieht. Die Austarierung der Interessen von vorhandenen Einwohnern, von zuziehenden neuen Einwohnern, von denen, die der Burg zugeordnet sind, mit klarer Aufteilung, etwa der Weiden ist das der Fall, und natürlich auch von der Programmatik her. Denn das sollte kein Einzelfall bleiben. Und ich hatte schon angedeutet, es bleibt auch keiner, nicht bloß sollte. Und deshalb hat sie einen hohen Stellenwert, einen sehr hohen Stellenwert für die brandenburgische Rechtsgeschichte in ihrem ja hoffentlich so gemeinten Sinne. Für Mitteldeutschland würde ich noch sagen, das ist natürlich der Bezug zu Magdeburg vor allen Dingen. Vielleicht noch einmal an den Anfang. Das Magdeburger Recht oder die Magdeburger Rechtsgewohnheiten, die in frühen Urkunden genannt werden, das ist zunächst, das muss man sich immer wieder klar machen, Sie haben das jetzt eben wunderbar formuliert, mit anderen Worten, aber bestimmt das Gleiche gemeint, zunächst nichts anderes als ein Recht, nennen wir das mal Kolonistenrecht, um die damit privilegierten Siedler und Siedlungen aus dem allgemein geltenden Landrecht herauszuheben. Das ist ein anderes Recht als ringsherum. Und auch das wird mit Magdeburger Recht bezeichnet. Von Stadtrecht kann davon gar nicht die Rede sein. Das steht auch nicht drin. Es steht immer Magdeburger Recht in der Stadt oder das Recht, wie die in Magdeburg das gebrauchen. Das ist immer noch nicht Stadtrecht, sagen wir mal, im Sinne des 13. Jahrhunderts. Aber das ist jetzt vielleicht zu banal. Es ist also zunächst ein Siedlerrecht, ein Kolonistenrecht, welches eben an Magdeburg anknüpft. Wir wissen von Magdeburg etwas über die Urkunde von 1188, erfahren jetzt aber über die wenige Jahre früher ergangene Urkunde von Wichmann für Jüterbog, dass das schon in Magdeburg Bestand hatte, weil man darauf Bezug nimmt. Das ist also der große Erkenntniszuwachs zu dem, was ist denn Magdeburger Recht 1188. Dass es davor ähnlich war, kann man mutmaßen, weil ja solche Urkunden ja häufig auch einen Rechtszustand oder auch einen Rechtsentwicklungsprozess bestätigen. Man hat aber hier jetzt den urkundlichen Beleg, dass also Magdeburger Recht 1174 in Magdeburg virulent war, wahrscheinlich in den Konturen, die wir dann erst für Magdeburg 1188 mitgeteilt kriegen. Und das ist ein Baustein, ich nenne das jetzt mal in Anführungsstriche ein kleiner Baustein, in dem sich grandios entwickelnde Normengebäude, welches wir dann später als das berühmte Magdeburger Stadtrecht bezeichnen, mit seiner atemberaubenden Ausdehnung geografisch von der Elbe bis an den Dnieper, also von Magdeburg bis nach Kiew und in der Nord-Süd-Richtung, also eben von dem brandenburgischen Raum, aber auch vom mecklenburgischen Raum, also fand dort nicht das lübische Recht angedockt ist, aber auch vom mecklenburgischen Raum aus, also bis an die Grenze zu Franken, nach Süden so ungefähr gesehen. Ja. Aber die Ost-West-Ausdehnung, das ist ja bekannt, ist einzigartig, kann man sagen. Die zweitgrößte Stadtrechtsfamilie ist die von Lübeck, die den Ostseeraum, also mit der Hanse, Fernkaufleute vereinigt und so weiter, mit dem Hauptsitz Lübeck, also auch kaputt Lübeck, ja, mit seiner rechtsprechenden Funktion durch den Rat. Aber Magdeburg ist eben viel größer und auch viel virulenter. Die heutigen Länder, in deren Territorien das Magdeburger Recht bekannt war und ist, also Polen, Litauen, die Ukraine vor allen Dingen, Slowakei, Ungarn, Tschechien, das sind die heutigen Länder, denen ist das ja bewusst und nicht bloß den Forschern, sondern auch in der Bevölkerung, sodass das doch etwas Einzigartiges ist. Und um das alles zu erforschen, warum das so war, wo das herkam und wie das geworden ist, das beantwortet in einer sehr frühen Zeit eben auch sehr deutlich die Jüterbocker Urkunde von 1174.
Absolut. Lassen Sie uns die von Ihnen soeben skizzierten Entwicklungsstränge noch etwas vertiefen. Die Marktrechtsurkunden der zweiten Hälfte des 12. Jahrhunderts werden von der Forschung gern der ersten Phase der hochmittelalterlichen Urbanisierungswelle zugerechnet. Eine zweite Phase erfolgte dann in der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts und erfasste weiter östlich gelegene Gebiete wie die Neumark, das Schlesische Herzogtum, aber auch weitere Teile des heutigen Polens. Sukzessive breitete sich das Magdeburger Recht nach Ostmitteleuropa aus. Bis nach Belarus sowie in die Ukraine hinein kam es zu Stadtrechtsverleihungen mit dem Magdeburger Recht. Sie haben es soeben schon grob skizziert. Gern möchte ich diesen wichtigen Aspekt noch etwas vertiefen. Was wissen wir über die immense Verbreitung des Magdeburger Stadtrechts im östlichen Europa? Welche Kernelemente des Magdeburger Rechts treffen wir in allen Städten an? Und gab es individuelle Spezifika? Vielleicht könnten Sie die interessantesten noch nennen, soweit dies überhaupt möglich ist bei der Vielfalt, die letztendlich existierte.
Vielen Dank. Das ist natürlich die komplexeste Frage, die wir heute hier besprechen. Aber ich denke, nach knapp 40 Jahren Forschung dazu, zum einerseits, was auch die osteuropäische Dimension betrifft, kann man dazu etwas sagen. Das ist nichts Abschließendes, das sind Momentaufnahmen. Für die kommenden Generationen bleibt zum Trost ganz viel übrig, vor allen Dingen auch etwa die rechtssprachliche Seite. Ja, was hat man etwa in Kiew hier unter Burghore oder sowas oder unter Ware aus Magdeburg verstanden, um mal so ein Beispiel zu nehmen. Vielleicht der Reihe nach. Also Sie haben das richtig beschrieben. Das geht vor allen Dingen, also die Ausbreitung erstmal geografisch nach Osten, geht vor allen Dingen über Schlesien und über Kleinpolen, also mit dem Zentrum Krakau. Beide Gebiete liegen, haben Sie auch gesagt, in der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts durch entwickeln sich wiederum Zentren. Krakau wird ein Zentrum, Breslau wird ein Unterzentrum, könnte man sagen, welche von sich aus Magdeburger Rechtssprüche und Rechtstexte verbreiten. Polen ist insofern sehr relevant, weil es vom 14. bis zum 17. Jahrhundert zum Großfürstentum Litauen gehört hat. Und dieses Staatsgebilde war sehr aktiv in der Widmung und Übernahme von Magdeburger Stadtrecht. Es haben also im 15., 16. Jahrhundert vor allen Dingen, also Hunderte von großen Städten, Kleinstädten, auch Siedlungen unterhalb der Stadtqualität, also Dörfer würden wir sagen, Recht erhalten, das Magdeburger Recht genannt wird, vielleicht so. Diese Normenkomplexe, die Magdeburger Recht genannt wurden, sind sehr, sehr verschieden. Man könnte auch etwas übertrieben sagen, in den vielen Orten war das nicht immer das Gleiche. Es war fast immer nach den örtlichen Gegebenheiten und Bedürfnissen variiert und bearbeitet. Das ist ganz wichtig. Sodass also bei der Verbreitung des sächsisch-magdeburgischen Rechts, wie wir gerne sagen, vor allen Dingen auch die Eliten, also die Schreiber, die Ratsherren, die Gelehrten in den entsprechenden Städten, also etwa Krakau und Breslau und auch in Kiew, auch in Minsk 1499, also die Dinge zur örtlichen Anwendung und eben auch mit sprachlichen Verbesserungen, ja, um das zu verstehen, versehen haben. Wir haben uns, also meine Akademieforschergruppe und meine Wenigkeit, immer gefragt, wie schon andere sich vorher, was war das Anziehende? Was war der Exportschlager, würde man modern formulieren? Das war also offenbar nicht das, was Erzbischof Wichmann den guten Jüterbürgern und den Provinzialen in der Provinz übertragen wollte. Das muss was anderes gewesen sein. Es deutet alles darauf hin, dass es die Balance der Gewalten in der Stadt und über die Stadt waren, die das Magdeburger Recht in seiner östlichen Verbreitung und Ausrichtung her so attraktiv machte. Das wirkt jetzt vielleicht sprachlich etwas ungeschickt mit Balance der Gewalten in der Stadt und über die Stadt. Aber es ist gemeint, in der Stadt gab es natürlich ein Stadtgericht. Es gab ein vom Stadtgericht abgesondertes Schöffenkollegium, welches für die Urteilsfindung zuständig war, der berühmte Magdeburger Schöffenstuhl. In der Stadt hat auch der Burggraf Gericht gehalten, der aber der Hochvogt des Erzbischofs gewesen ist, also die landesherrliche Gewalt über die Stadt. Gab den Schultheißen, der städtischer Amtsträger war und ursprünglich dem Stadtherrn aber unterstand. Und das ist also eine Gemengelage zunächst gewesen. Aber im Laufe des 13. Jahrhunderts scheint es relativ klare Abgrenzungskriterien gegeben haben, wer ist für was zuständig. Und die wurden auch akzeptiert. Das ist das Entscheidende offenbar. Also man akzeptierte diese Verteilung der Gewalten in der Stadt und über die Stadt. Das Markanteste, Sie hatten das, glaube ich, schon erwähnt, war die Trennung von Stadtgericht und Gremium, welches das Urteil findet. Das ist der Schöffenstuhl von Magdeburg. Das wurde in vielen Städten Magdeburger Rechts nachgebildet, aber eben nicht überall. Also man kann sagen, das ist so ein erkennbarer Grundzug, der aber nicht immer und überall übernommen worden ist. Aber wenn man es etwas abstrakter sieht, könnte man das so formulieren mit diesen Gewalten in und über die Stadt. Also das wäre so etwas. Ich habe es in Kiew vor Ort untersucht. Das ist zwar sehr spät, also in den späten 15. Jahrhundert. Und wenn man das alles, was da zu haben ist, drumherum liest, ich konnte nur einen kleinen Teil, aber es deutet alles darauf hin, dass die Kiewer Handwerker und Kaufleute und Bürger den Stadtherrn, das war der Großfürst von Litauen, danach gedrängt haben, ihnen ein solches Privileg zu verleihen. Und diese Stadtverfassung, so nennen wir das jetzt mal, war wohl das erstrebenswerte Element bei diesen Dingen, wie auch bei anderen Verleihungen und Bewidmungen. Weiterhin muss man sagen, mit der Übertragung oder auch einfach mit der Ausübung von Magdeburger Recht, wenn man ökonomisch und politisch genug stark war, musste man keine landesherrliche oder stadtherrliche Privilegierung da ein, und das muss man auch sagen, wie bei allen Vorrechten und so weiter, nicht? Mit der Verleihung also oder der tatsächlichen Ausübung kam natürlich nicht nur dieses Herzstück Stadtverfassung mit Gerichtsverfassung, Gericht und Schöffen und Schöffenstuhl und auch den materiellen Rechtsgrundlagen in die Städte, sondern auch das, was damit verbunden war. Also etwa das Erbrecht, das Strafverfahrensrecht, das Sachenrecht, also Nutzungsrechte, Nutznießungsrechte und so weiter und so fort. Kam also, wenn man so will, im Gefolge dieses ganz attraktiven Stadtverfassungsmerkmals dorthin. Und das erscheint dann eben in unterschiedlicher Bearbeitung als das Magdeburger Recht oder synonym das deutsche Recht oder synonym das sächsische Recht. Hier löst sich dieser aus dem Deutschen Reich, also aus dem Mittelalter in Deutschland stammende Einteilung, die Rechtskreise, wie man sagt, Landrecht, Stadtrecht, Dorfrecht, auch da kann man sagen, auf, indem man Synonyme benutzt, aber die gleiche Rechtsmaterie meint. Das kann man dann auch an Handschriften titeln und dann später bei den Buchdrucken ab 1550 etwa sehen, dass es tatsächlich synonym gebraucht worden ist. Ich möchte nochmal hervorheben, dass wir heute nicht oder relativ wenig über dieses Magdeburger Recht in Ostmitteleuropa sprechen würden, wenn es nicht die, nennen das mal muttersprachlichen Bearbeiter und Gelehrten und Eliten und Ratsherren und Bürgermeister und Schreiber, Stadtschreiber, ja, vor Ort gegeben hätte, die es anwendbar und verständlich gemacht hätten.
Ja. Vielen Dank, Herr Lück. Wir haben wirklich einen großen Bogen geschlagen. Wir sind in Magdeburg gestartet und von der Stadt in der zweiten Hälfte des 12. Jahrhunderts über Erzbischof Wichmann und seinen erfolgreichen Landesausbau in Jüterbog weiter nach Osten gereist, um in Kiew zu landen. Sie haben uns interessante Einblicke gewährt in den dynamischen und programmatisch planmäßigen Landesausbau in der zweiten Hälfte des 12. Jahrhunderts mit seinen rechtlichen Voraussetzungen. Das Magdeburger Stadtrecht bildete die Basis dafür, dass Marktorte aus dem dörflichen Recht herausgelöst wurden. Diese Herauslösung garantierte Freiheiten für den Handel, das Leben und das Arbeiten in den rechtlich privilegierten Orten. Das Magdeburger Stadtrecht schuf die Bedingungen dafür, dass westliche Siedler mit ihren Ansprüchen sowie Lebens- und Rechtsgewohnheiten östlich der Elbe ihre Zelte aufschlugen. Es war so attraktiv, dass es sich bis weit nach Osteuropa hinein ausbreitete. Sie haben uns mitgenommen in die sich erfolgreich entwickelnden hochmittelalterlichen Städte Magdeburger Rechts mit einer Balance zwischen den Gewalten zur freien Entfaltung der wirtschaftlichen Kräfte. Zu den Kernelementen des Magdeburger Rechts gehörte der Dualismus von Rat und Schöffen und damit die Freiheit, die Geschicke der Stadt in weiten Teilen selbst in die Hand zu nehmen und so erfolgreich wirtschaften zu können. Wirtschaftlicher Erfolg zog sozialen Aufstieg nach sich, der wiederum die landesherrlichen Steuereinnahmen ansteigen ließ. Ausgehend vom diesjährigen 850-jährigen Jubiläum der Stadt Jüterbog gewährten Sie uns wertvolle Einblicke in ein interessantes, europaweites rechtshistorisches Forschungsfeld. Wenn der eine oder die andere noch tiefer in die komplexe Materie rund um das Magdeburger Recht einsteigen möchte, welche Standardliteratur könnten Sie empfehlen? Nennen Sie uns doch bitte 2, 3 Werke.
Ja, es gibt Gott sei Dank eine Fülle von Literatur, nicht bloß deutschsprachiger, will ich die Erforschung gerade in den ostmitteleuropäischen Ländern hat in den letzten Jahren sehr zugenommen, aber das ist jetzt nicht gemeint, ist klar. Von den deutschsprachigen Autorinnen und Autorinnen möchte ich benennen, erstens, wen wundert es, Rolf Lieberwirth. Das Privileg des Erzbischofs Wichmann von Magdeburg, 1188, erschien als Sitzungsbericht der Sächsischen Akademie 1990. Zweitens, Band 1 der Schriftenreihe unseres Akademieprojekts mit dem Titel Rechts- und Sprachtransfer in Mittel- und Osteuropa, Sachsenspiegel und Magdeburger Recht, herausgegeben von Ernst Eichler und meiner Wenigkeit, erschienen 2008. Drittens, den Ausstellungskatalog des Kulturhistorischen Museums Magdeburg, Erzbischof Wichmann, 1152 bis 1192 und Magdeburg im hohen Mittelalter, erschienen 1992. Und natürlich viertens und letztens die Sammlung von Aufsätzen von Winfried Schich mit dem Titel Wirtschaft und Kulturlandschaft, herausgegeben von Ralf Gebuer und Peter Neumeister, erschienen 2007.
Wunderbar. Lieber Herr Lück, haben Sie vielen herzlichen Dank für Ihre interessanten Informationen. Wenn Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, mehr über die Arbeit der Historischen Kommission erfahren wollen, schauen Sie auf unsere Website www.hiko-berlin.de oder auf unseren YouTube-Kanal. Vielen Dank für Ihr Interesse und bis zur nächsten Ausgabe unseres Podcasts. Hören Sie wieder rein.